So, Golf ist da einfach viel, viel normaler in den USA, in England, in Schweden, in Asien. Es ist nicht so negativ behaftet, wie es in Deutschland ist. Da wünschte ich, dass wir in Deutschland irgendwann mal hinkommen, weil dann kommt eins zum anderen. Ich glaube, dann wirst du es auch schaffen, über Social Media und solche YouTube-Kanäle dementsprechende Reichweiten zu erzielen.
Social Media wird den Golfsport weiter revolutionieren, sagt mein heutiger Gesprächsgast. Sebastian Benisch ist zu Gast im DGV-Podcast Lange Rede, kurzes Spiel. Damit hallo zu einer neuen Folge. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ich spreche mit Sebastian in dieser Folge über Social Media, über Content, über Influencer, über Content Creator. Er selber bezeichnet sich als Content Creator. Wir sprechen über seinen Social Media Kanal Good Golf, den er 2021 ins Leben gerufen hat. Wo steht er aktuell? Wo will er perspektivisch sich mit dem Kanal hinentwickeln? Und er erzählt sehr, sehr eindrucksvoll, dass er viele Menschen mit dem Golfsport durch seine Art und Weise in Berührung bringt, die vorher vielleicht noch nicht so angefixt waren wie er selber. Es geht zudem aber auch um die Schönheit des gesamten Golfspiels. Es geht um Nachhaltigkeit. Es ist ein breiter Themenmix. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und damit gehen wir rein in diese neue Folge. Viel Spaß beim Hören.
So, wir gehen rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf. Wir starten sogar die Woche, die Arbeitswoche. Es ist Montagmorgen mit einem Podcast und sage hallo Sebastian. Grüß dich.
Hi Konstantin.
Na, wie geht's dir?
Ja gut, ich freue mich auf diese Woche. Es ist immer noch schwül warm hier in München. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja BMW International Open Week, wie sich das Wetter jetzt entwickelt zum Ende der Woche hin. Es wird sich auf jeden Fall ein bisschen verändern. Es wird kälter und ich hoffe, dass sie das Turnier durchbringen können.
Ja, stimmt. Überall Hitze regiert hier in Deutschland. Vielleicht gar nicht so schlecht, ne, wenn es ein bisschen kälter wird, wenn man an die Spieler denkt.
Kälter ja, aber ich befürchte, dass da auch einiges an Gewitter ansteht. So ein bisschen Regen, glaube ich, stört uns Golfer ja per se mal nicht. Aber vor Gewitter, also das ist das Einzige, wo ich auch immer eine Heidenangst habe. Riesen Respekt, wenn ich auf der Golfrunde bin und es grummelt und man sieht vielleicht sogar schon Blitze. Da habe ich immer sofort Angst und weiß ja auch jeder, dass man da dann auch nicht mehr Golf spielen kann. Und ich hoffe, dass die Woche relativ gewitterfrei über die Bühne geht.
Ja, drücken wir die Daumen für die Organisatoren und die ganze Crew und so und die Spieler, dass das ein schönes Event wird. Wann war denn deine letzte 18-Loch-Golfrunde?
Ui, am Freitag. Also Wochenende habe ich immer so ein bisschen selbst auferlegtes, aber auch familiäres Golfspielverbot. Wir haben zwei kleine Kinder, deswegen ist am Wochenende Golfspielen gerade nicht so drin. Die Kleine fängt zwar gerade an, ist samstags auch im Golftraining, aber so wirklich spielen tue ich am Wochenende nicht. Deswegen habe ich am Freitag noch die Kindergartenzeit am Vormittag genutzt und war dann am Freitagvormittag spielen.
Mhm. Aber wie oft schaffst du es denn eigentlich? Weil wir wollen ja ein bisschen auch über natürlich dein Golfspielen sprechen, aber das Golfspielen, worüber wir sprechen wollen und wo du auch eine Kamera dabei hast, ist ja vielleicht nochmal was anderes, als wenn du einfach privat allein oder zu zweit oder mit Kumpels auf die Runde gehst.
Ja, leider mittlerweile gar nicht mehr so. Also das ist schon eigentlich mittlerweile immer so, dass die Kamera dabei ist, wenn ich Golf spielen gehe. Ich versuche es aktuell, mir die Woche so wirklich so halb aufzuteilen, dass ich so im Schnitt 2,5 Tage wirklich im Büro bin und Videoschnitt mache und Content produziere. Jetzt über die Sommerpause ist ja auch keine Champions League. Das ist ja eigentlich mein Beruf. Ich bin ja Sportreporter und aber aktuell eben nur in diesem Projekt Champions League drin. Das geht dann erst ab September wieder los. Deswegen nutze ich gerade die Zeit im Sommer und eben 2,5 Tage ist dann Büro und 2,5 Tage ist dann wirklich Golf spielen, drehen, auch ein bisschen Training. Das muss ich ja auch immer mal wieder einbauen, damit es auch ein bisschen vorzeigbar ist, was da auf dem Video zu sehen ist. Und aber so zwei 18-Loch-Runden kriege ich über den Sommer im Schnitt in die Woche hin, aber immer nur mit Kamera. Also wirklich privat mit Freunden, würde ich sagen, einmal im Monat.
Okay. Wann ging es denn los eigentlich? Wann hattest du das erste Mal einen Golfschläger in der Hand?
Ja, ich habe mit 17, 18 hat mein Vater mich damals mal mitgenommen auf so eine ganz kleine Golfanlage in München. Die gibt's so nicht mehr. Und wir haben dann einfach ein bisschen rumgeblödelt und gespielt. Der kommt aus Bad Griesbach, mein Papa. Und Bad Griesbach ist ja so ein kleines Golfmekka. Und dann sind wir da irgendwie ein, zwei Mal im Jahr hingefahren und haben dann da gespielt. Und so habe ich das dann auch weiter verfolgt. Und während Corona, würde ich sagen, also 2020, habe ich so richtig angefangen, so dass ich das erste Mal zu einem Trainer gegangen bin und mich zum ersten Mal so diesem Sport gewidmet verschrieben habe, ihm verfallen bin.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist dann ja bei den meisten so. Was war denn so, also kannst du noch rückblickend sagen, was war so das, wo du gesagt hast, boah, das kickt mich so richtig, das muss ich weitermachen?
Ja, es war lustigerweise während Corona Kontaktverbot und mein bester Kumpel, der hat eine Firma hier in München. Und es ist so Baurechtsvorgabe, aber das geht jetzt zu weit. Die haben auf jeden Fall auf diesem Grundstück eine riesen Sickergrube. Das musst du haben. Ja? Falls es viel regnet, brauchst du einfach so ein Riesenloch. Und dieses Loch haben wir dann genutzt, um uns da eben privat zu treffen und mit einem Wedge und ein paar Golfbällen vom Seitenrand in diese Sickergrube runter zu chippen. Und auch mein Kumpel hatte in der Zeit erst wieder so ein bisschen Golf für sich entdeckt und da war ich dann infiziert und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss jetzt und will jetzt wieder anfangen. Ja, und da ist dann irgendwie dann auch so eins zum anderen gekommen, so mit meinem Kanal Good Golf, die Idee ist entstanden und ich habe ein paar Leute kennengelernt und ja, so ist dann meine Reise losgegangen.
Gute Überleitung, Good Golf. Lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Ich glaube, also wenn ich nochmal richtig nachgelesen habe, war das 2021, oder? Als du das Ding quasi aus der Taufe gehoben hast, seitdem ein sehr, sehr erfolgreicher Golfkanal hier im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, ich habe auch noch mal geguckt, alleine auf Insta, 14.500 Follower, die dir da folgen. Auf YouTube musst du vielleicht gleich noch mal selber sagen, die Zahl habe ich gerade nicht parat. Aber lass mich erst mal fragen, was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das ist eine gute Idee und vielleicht auch gleich mitgefahren, das ist eine gute Business-Idee, so einen Golfkanal zu launchen?
Lustigerweise, das Business hatte ich am Anfang gar nicht so im Kopf. Es war so, dass ich damals noch fest angestellt war. Ich war bei The Zone vorher und wir mussten in die Kurzarbeit während Corona. Und dann war natürlich auch so ein bisschen Zeit da. Und dann war meine Frau gerade schwanger und ich bin eben auf den Golfplatz gefahren und hatte dann irgendwann einfach mal mein iPhone dabei und habe angefangen, meine Runde so ein bisschen zu filmen und das so ein bisschen zusammenzuschneiden. Und dann aber auch ganz schnell mit unserer Nachbarin, die ist mitgekommen und die habe ich dann so als Interviewpartner dabei gehabt. Und mit der das zusammen gemacht. In der Zeit habe ich mir dann so ein bisschen überlegt, könnte ich in meinem Alter, so mit Anfang 30, irgendwie noch Profisportler werden, in welchem Sport auch immer. Und natürlich geht es nicht mehr im Fußball, natürlich geht es nicht mehr im Tennis. Und dann ist so dieser klassische, ja, im Golf, vielleicht geht's ja. Wenn ich jetzt so alles auf eine Karte setze und nur noch Golf spiele, wie weit komme ich da? Und aus dieser Idee, die habe ich dann konzeptualisiert. Und mit dieser Idee bin ich dann zu Danny Wilde gegangen, in München, der auch ziemlich verrückt ist, positiv verrückt. Und der meinte, klar, kriegen wir hin. Und dann haben wir das so ein bisschen versucht, auf die Beine zu stellen, auch Sponsoren zu finden, weil das hätte natürlich nur funktioniert, wenn ich dann nichts anderes mehr gemacht hätte. Ja, dann haben wir leider die Sponsoren, die es dafür gebraucht hätte, nicht gefunden. Und da so ein bisschen abgeschwächt ist dann eben die Idee dann für den YouTube-Kanal entstanden und dann eben auch so beide Welten zu verbinden, so meine Sportjournalistenwelt mit meinem Hobby, ne? Ich packe das Interview auf dem Golfplatz. Das war eigentlich so meine erste Intention, so eine Art Videopodcast-Gespräch auf dem Golfplatz. Wir spielen halt Golf und unterhalten uns. Und das Business per se hatte ich so eigentlich gar nicht im Kopf am Anfang. Ne? Also ich hatte mir natürlich erhofft, da vielleicht mal ein paar Schläger zu kriegen, ein paar Klamotten. Aber an Geld verdienen habe ich am Anfang jetzt nicht so gedacht.
Und was hat sich seitdem inhaltlich auf dem Kanal so getan? Nimm uns da mal ein bisschen mit. Also wie waren so die Schritte bis vielleicht jetzt so bis ins Jahr 2026, wo wir gerade sind?
Also wir haben uns ja dann schon Gedanken gemacht, in welche Richtung, also Profi, keine Chance, ne? Weil dafür musst du wirklich, also wer weiß, ob es überhaupt geklappt hätte, wahrscheinlich nicht. Das ist ja schon einfach ein riesen Schritt. Dann haben wir uns trotzdem sportliches Ziel überlegt und gesagt, okay, wir versuchen mal dieses Handicap 0 anzugreifen, was ich seitdem versuche, seitdem nicht geschafft habe, was unter uns ja auch einfach wahrscheinlich werde ich es auch nie schaffen, weil ich einfach dafür viel zu wenig trainiere. Ich spiele ja nur und das ist ja so ein bisschen das Problem, dass du im Golf halt einfach eine Menge trainieren musst. Ja, Handicap 0, mal zum einen die Reise, ne? Schaffe ich das, kriege ich das hin? Wie hat sich der Kanal entwickelt? Letztendlich erzähle ich das seitdem, ne? Also ich versuche jede Runde anzumelden und dann als RPR abzugeben und spiele die eben mit unterschiedlichen Spielpartnerinnen. Da sind die Nachwuchsspielerinnen dabei, da sind ehemalige Profisportlerinnen dabei, Profis, aber auch eben Freunde von mir, die Lust haben, mit mir Golf zu spielen. Teilweise auch Leute aus der Community, die mir schreiben, die mit mir Golf spielen wollen. Und genau, und letztendlich erzähle ich das immer weiter. Und das Faszinierende an diesen Golfvideos ist, dass sie ja einfach geguckt werden, weil die Zuschauerinnen immer sehen wollen, wie spielen die an Loch 6 noch, wie steht's nach Loch 9 und so weiter. Und das finde ich das Faszinierende an den Videos. Und ich verliere mich persönlich auch immer. Also wenn ich auf andere Kanäle schaue, ich bleibe immer hängen. Ich schaue es mir immer weiter an, weil ich einfach sehen will, was passiert.
Und wenn wir nochmal zur Business-Seite kommen, was hat sich da so jetzt in den letzten Jahren entwickelt? Also du hast ja eben schon gesagt, dass du eben da durchaus eingespannt bist und das als Business machst. Du drehst die Sachen, du schneidest das. Das macht man ja nicht nur aus, oder ja, denke ich, nicht nur aus Luft und oder wegen Luft und Liebe, oder?
Nein, absolut. Vor allem, also ganz am Anfang war es auch einfach eine Riesenbelastung. Ich hatte ja gesagt, meine Frau war schwanger. Wir haben dann unser erstes Kind bekommen. Und ich habe für Prime damals dann gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht und aber on top auch noch für den Bayerischen Rundfunk und habe auch noch nebenbei gearbeitet, weil ich musste ja auch einfach Geld verdienen. Und habe dann gut Golf eigentlich immer am Abend gemacht, ne? Also, dass ich am Abend teilweise bis 2-3 Uhr morgens da saß und diese Videos geschnitten habe. Da steckt ja auch sehr, sehr, sehr viel Liebe drin. Also diese Golfvideos zu schneiden ist echt nicht ohne. Also zum einen hast du eine Menge Rohmaterial. Das musst du erstmal verarbeiten und kürzen. Und dann, das ist ja eigentlich die Arbeit, kommt diese Veredelung. Also sprich, du brauchst Shot-Tracings, damit Golf erlebbar wird im Video, ne? Brauchst einen Golfball, siehst du einfach ganz schnell nicht mehr. Deswegen brauchst du diese Tracer. Dann natürlich Grafiken, damit die Zuschauerinnen abgeholt sind. Okay, der wievielte Schlag ist es? Welcher Schläger wird benutzt? Ne? Das ist ja auch, wenn du so ein Video anguckst als Golfspieler, Golfspielerin, dann willst du auch mal so ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen. Deswegen sind diese Infos auch immer wichtig. Und ja, irgendwann war klar, ich kann das nicht leisten. Also ich kann nicht 3 Jobs machen und dann noch gut Golf. Also sprich, ich muss schauen, dass ich mit gut Golf auch ein bisschen Geld verdiene. Und ja, das hat dann sukzessive immer mal von Jahr zu Jahr einfach auch ein bisschen besser geklappt mit ja, ganz nativen Sponsorings. Jetzt Callaway ist mittlerweile ja ein langjähriger Partner, Garmin, Ticat. Und also mit diesen 3 Großen habe ich es dann eben vor 2 Jahren zum ersten Mal geschafft, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und jetzt gibt's immer mal wieder auch Partnerschaften, Integrationen, Videos, die ich versuche ja zu bewerben, zu verkaufen und ja, so ist da so ein kleines Business draus entstanden.
Spannend. Und wie neidisch guckst du über den Teich, wenn man sich so überlegt, was da so los ist? Das ist ja schon ja, da funktioniert dieses Social und YouTube Game im Kontext Golf funktioniert ja exzellent, ne? Muss man ja wirklich so sagen.
Also gar nicht so, ich bin gar nicht neidisch. Ich bin, es ist, glaube ich, einfach eine ganz logische Entwicklung. Ich bin eher ein bisschen neidisch auf die Einstellung, die in diesen Ländern herrscht und die Aufgeschlossenheit diesem Sport gegenüber. So Golf ist da einfach viel, viel normaler in den USA, in England, in Schweden, in Asien. Es ist nicht so negativ behaftet, wie es in Deutschland ist. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Da wünschte ich, dass wir in Deutschland wären oder auch vielleicht irgendwann mal hinkommen, weil dann kommt eins zum anderen. Ich glaube, dann wirst du es auch schaffen, über Social Media und solche YouTube-Kanäle dementsprechende Reichweiten zu erzielen. Aber solange das in Deutschland so ist, wie es ist, ist es einfach, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Es ist nach wie vor so, dass ich mitten in München, und jetzt reden wir von München, ne, immer noch irgendwie komisch angeguckt werde, wenn ich mit einem Golfbag über die Straße laufe. Das finde ich einfach ganz schade. Ja, und das war auch immer, klar, das sagt immer so jeder von uns Content Creators, Influencer, sagt es immer so dazu, ja, warum machst du das? Ja, ich will Golf cool machen, ich will zeigen, dass es cool ist. Und das war bei mir auch wirklich am Anfang ein Anliegen, ne? Dass ich einfach zeigen konnte und zeigen kann, dass wir auf dem Golfplatz auch Spaß haben, dass es nicht so steif ist, wie ihr alle denkt, dass Golf wirklich auch ein Sport ist und einfach eine Menge Spaß macht und es einfach der einzige Sport ist, den man machen kann mit seinen eigenen Kindern und aber auch mit seinen Großeltern und das auf einer Wettkampfebene, die alle gleichermaßen fordert und gesund sowieso. Also die ganzen Vorteile brauche ich dir und euch ja jetzt nicht sagen, ja, weil ihr seid ja jetzt schon hier am Hören.
Ja, klar. Also ja,
aber also es ist eine Menge Arbeit noch, ja. Menge Arbeit noch in Deutschland.
Es ist Fakt, aber was du sagst, und in der Tat muss man, glaube ich, immer wieder drüber sprechen und versuchen, das irgendwie vor allem auch außerhalb der Bubble irgendwie ins Bewusstsein zu bekommen. Und lass mich aber mal fragen, damit wir nicht immer kriege ich auch hin und wieder als Feedback von Hörern oder irgendwie von intern, dass man nicht immer nur in diese negative Spirale reingeht. Du hast mir eben schon gesagt, es gibt ja auch die Positivbeispiele. Also vielleicht lass uns da doch mal teilhaben. Was sind so Feedbacks, Kommentare, die du dann auch über deinen Kanal bekommst?
Da ist eine Menge auch mittlerweile passiert. Deswegen, ich bin voll bei dir, weil damit lege ich ein Verhalten an den Tag, das ich ja eigentlich kritisiere. Ich weiß auch, warum es in Deutschland so ist, wie es ist, ne? Weil wir so ein bisschen. Ich glaube, wir leben in so einer Art Neidgesellschaft, ne? In den USA ist derjenige, der in der Früh in die Arbeit geht und auf den Golfer trifft beim Golfback auf der Straße, der freut sich für den. Der sagt, hey, ich muss zwar jetzt in die Arbeit, aber ich wünsche dir eine tolle Golfrunde. Und das ist hier in Deutschland einfach anders. Da ist derjenige, der in die Arbeit muss, frustriert. Und der gönnt da nicht. Das ist einfach so in Deutschland. Das in so einer Gesellschaft leben wir. Also das ist der Grund. Aber Negatives weg. Weil wir wollen positiv sein. Und ich erlebe viel, viel Positives. Also zum einen natürlich, was das Wording Good Golf, also die Idee von Good Golf war ja am Anfang, ich fand es total altbacken, sich vorm Spiel immer, ich wünsche dir jetzt ein schönes Spiel. Sich das zu wünschen vor der Runde, fand ich irgendwie doof. Irgendwie gedacht, okay, da muss was Cooles, Knappes her und deswegen Good Golf. Also auf dem Kanal wünschen wir uns immer Good Golf vorm Spiel. Und das wird mir auf der Straße mittlerweile wirklich immer mal wieder zugeraunt. Ich war im Februar Karneval feiern, also sprich war auch verkleidet in München in so einer Kölschbar und da haben mich wirklich drei Leute angesprochen, und gesagt, hey, Good Golf. Ne? Und das sind die positiven Sachen, die, oder eben, wenn ich in den Stadien unterwegs bin, ist schon passiert, dass die Leute von der Tribüne runterschreien, so ganz laut, Good Golf. Und da kriege ich, also Gänsehaut jetzt nicht, aber ne, ja, also doch, in die Richtung geht's. Ich freue mich da total, dass, also jetzt hat Prime ja wirklich ein paar Zuschauer, aber ich wurde noch nie aufgrund meiner Sportreporter-Tätigkeit angesprochen, sondern wirklich immer nur wegen Good Golf. Und das sind so die positiven Sachen. Dann natürlich auf den Golfplätzen, wenn mich Leute nach Fotos fragen. Ne? Also das ist für mich ja total neu und strange. Oder ich hab von zwei Papas schon Fanpost bekommen. Und ein Papa hat mir, also ein Junge hat mir dann ein Bild gemalt. Sie haben mich eingeladen zu sich auf die Anlage. Und ein anderer Vater hat mir geschrieben, dass sein Sohn immer zum Einschlafen drei Löcher gut Golf gucken darf. Und sowas ist natürlich richtig toll.
Ist es denn, wie blickst du da drauf? Ich finde ja, gut, wir sind nun auch sehr, sehr tief in der Bubble einfach drin. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich bei ganz vielen Sachen hängen bleibe und mir einfach sehr, sehr viel versuche anzugucken. Mir wird ganz, ganz viel in meinen Timelines irgendwie ausgespielt. Und ich nehme schon so wahr, dass hier bei uns in diesem ganzen Thema Content Creator, Social, Golf sich sehr, sehr viel tut. Wie blickst du da drauf, der schon ja ein bisschen länger dabei ist, da irgendwie ein Standing hat? Tut das gut? Gibt es irgendwie, ist es vielleicht auch ein bisschen too much? Kann dann eine Übersättigung eintreten? Und explizit ist die Frage nicht so gemeint, dass ich darauf hinaus will, dass andere dir irgendwie was wegnehmen oder so, sondern eher so die Metaebene. Glaubst du, da ist irgendwann mal genug oder kann es eigentlich nicht genug geben?
Ich glaube, es kann nicht genug geben, weil also jeder, also Stichwort wegnehmen, glaube ich nicht. Konkurrenz belebt eher das Geschäft. Ich freue mich über, ich gucke ja auch wirklich quer. Also ich gucke mir jeden Kanal an, wenn was Neues aufpoppt. Teilweise gibt es auch eine schöne Zusammenarbeit untereinander. Jetzt hat mich gerade erst ein Kollege, Kevin Herrmann, der auch einen Kanal hat, seit, ich glaube, noch nicht so lange, hat mich angeschrieben und gesagt, hey, wollen wir mal spielen? Und sowas finde ich immer toll. Also wenn man sich da auch zusammentut, gemeinsam Synergien nutzt. Ich habe jetzt im zweiten oder dritten Jahr mittlerweile schon, arbeite ich mit dem Bayerischen Golfverband zusammen, die da auch neue Wege gehen wollen, die offen sind für sowas, was ich total schön finde, weil du erreichst halt über diese Leute und das ist dann der große Unterschied, wenn wir vielleicht später auch noch über die Firmen sprechen wollen, was denen das bringt. Du erreichst halt über Social Media wirklich eine Menge und halt zu 100% die Zielgruppe. Und ich habe halt, und das ist ja eigentlich mein Riesenschatz, mein YouTube-Kanal, du hattest ihn angesprochen, Instagram ist mir eigentlich, also da erreiche ich auch mittlerweile wirklich viele Leute. Aber mein Herz ist YouTube und da erreiche ich wirklich, wirklich viele Menschen in Deutschland, Österreich und auch Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, und habe halt einfach die Zahlen. Also ich kann dir genau sagen, wie alt sind die Leute, die das gucken, wo sind die, was haben die sonst für Vorlieben, was haben die für Interessen. Und das wiederum ist ja total spannend für Firmen, wenn du sagst, du willst ein bisschen targeten, ja, und dir dadurch halt auch wirklich Geld sparen. Also früher war es so, dass du, wenn du ein Hotel beispielsweise hattest, ein Golfhotel, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, eine doppelseitige Werbeanzeige gebucht, in einem Magazin, aber du wusstest nicht, wie viele haben die denn jetzt gesehen im Magazin. Und jetzt kann ich am Ende des Tages, kann ich es genau auswerten und dem Hotel auch sagen, so und so viele haben es gesehen, wir haben so und so viele Leads im Idealfall sogar generiert. Und das finde ich total spannend. Aber jetzt bin ich schon wieder voll abgeschweift. Also
Konkurrenz. Ja, aber lass mich da nochmal nachfragen, weil die 14,5 auf Insta hatte ich ja gesagt, so ein paar YouTube-Zahlen, die du preisgeben kannst, willst.
Genau, also ich bin jetzt, glaube ich, bei 26.000, 27.000 Followern. Ich habe aber auch gelernt, Follower, also auch auf Insta beispielsweise. Es ist Instagram-mäßig für mich als Mann, ja, deutschsprachiger Mann, ist es extrem schwer zu wachsen, was Followerzahlen betrifft. Ich habe jetzt aber aktuell, was Aufrufe betrifft auf Instagram, erreiche ich eigentlich über die Sommermonate immer mal Minimum 600.000, 700.000. Es ist aber trotzdem sau schwer, einfach Follower zu generieren. Auf YouTube erlebe ich es ähnlich und es ist mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr das, was wichtig ist. Also Follower, klar, das ist so das Erste, was Firmen, was Leute sehen und wo sie sofort denken, oh wow, ist der groß, ne? Aber viel, viel wichtiger ist einfach das Engagement, viel, viel wichtiger sind die Viewzahlen und da bin ich bei YouTube. Also ich würde sagen, so im Schnitt erreichen die Videos schon mal Minimum 6.000 bis 10.000 Views. Es gibt ein paar Videos, die voll durch die Decke gegangen sind. Ne? Da bin ich bei über sechsstellig. Ich bin ja auch immer so am Überlegen, was ist gut für den deutschen Markt? Ne? Weil du hattest den amerikanischen Markt angesprochen. Da Bryson DeChambeau lädt ein Video hoch und ist nach 3-4 Tagen bei 2, irgendwas Mio Views. Ne? Da sind wir ganz, ganz weit entfernt. Also ja. Ich glaube, mein bestes Video hat vielleicht 160, 70.000. Also nur um das einzuordnen. Ne? Mhm. Es ist absolut Special Interest. Es ist absolut nischig hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Aber, weil ich hatte natürlich auch mal überlegt, das dann auf Englisch zu machen. Da sagen aber die Hersteller dann, also vor allem meine großen Partner sagen, nee, mach das bitte nicht, weil dann wärst du für uns eigentlich nicht mehr interessant. Also wir wollen ja auch deutschen Content und wir wollen, dass sich das entwickelt. Nur als Beispiel noch, um dir noch eine Zahl zu liefern, was so mit, würde ich sagen, mein USP vielleicht ist, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kanälen ist, aber die durchschnittliche Watchtime, also wie lange im Schnitt auf YouTube ein Video geguckt wird, die liegt bei mir, glaube ich, bei über 12 Minuten. Und das ist halt im Sekunden-Business, Social Media, ist das halt echt ein Brett. Und da siehst du, die Leute wollen sehen, wie diese Videos zu Ende gehen.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Wir haben vor kurzem ja das erste Mal in Berlin so ein DGV Golf Summit gemacht, wo wir auch ein bisschen versucht haben, aus der eigenen Blase rauszukommen und haben so eine Kurzmarfo mal anhand der Themen, die wir inhaltlich da hatten, irgendwie gemacht. Und die Leute, die im Kontext Mediennutzungsverhalten antworten, da kannst du ganz klar ableiten, dass genauso wie du sagst, das Thema über YouTube, journalistische Tiefe auch ein bisschen mehr zu zeigen als immer nur die kurzen Sachen und so, dass das sehr, sehr gut funktioniert beim Golf. Von daher ist das, glaube ich, genauso wie du sagst. Und auch da kann man natürlich dann irgendwie sehr, sehr viel für sich selber und die eigene Kommunikation ableiten.
Wenn die Leute mich fragen, was bist du? Und ich sag, was ich mache, und dann, du bist ein Influencer. Natürlich ist es auf eine gewisse Art und Weise auch ein Influencing, wenn ich, weiß ich nicht, den neuesten Driver spiele und jemand sagt, okay, er findet den Driver auch toll. Natürlich habe ich den dann geinfluenced, ne? So im Neusprech heißt. Aber ich persönlich sehe mich als Content Creator. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, was mein Anspruch ist an meine Videos. Es ist Content, es ist Inhalt, es ist redaktionell aufgearbeiteter Inhalt, ne? Also das ist auch mein Anspruch. Lustigerweise habe ich am Anfang, das habe ich total unterschätzt zum Beispiel. Ich dachte, es reicht, wenn wir da irgendwie einen Promi hinkriegen, mit dem ich halt Golf spiele und mit dem ich aber quatsche. Und ich dachte, okay, dieser Inhalt dieses Gesprächs ist wichtig. Aber nein, die Leute wollen schon Golf spielen sehen. Also die gucken den Golfkanal wegen Golf. Ja? Und das musste ich über die Jahre so ein bisschen lernen. Aber das eben garniert durch gut gesetzten Inhalt, der im Idealfall dann vielleicht sogar was mit Golf zu tun hat, das ist key. Also das ist das, was funktioniert.
Mhm. Apropos Promis, eben waren wir schon in Amerika, einmal nochmal rüber, da ist es ja so, und es ist ja gar kein Unterschied, das sage ich auch immer, es spielt ja, du kennst es auch, du kennst die Fußballer, du triffst sie regelmäßig, du kennst sicherlich auch andere Sportarten. Keine Sportart, sage ich immer, wird ja so regelmäßig von Athletinnen und Athleten, Sportlerinnen und Sportler gespielt aus anderen Sportarten. In Amerika ist es ja auch so. Ist das etwas, was wir hier in Deutschland und wahrscheinlich auch wir als Verband einfach noch viel stärker nutzen müssen?
Absolut. Also jetzt sprichst du es an. Es ist in USA sind es ja nicht nur Sportler und Sportlerinnen, sondern auch Politiker. Also allen voran natürlich Trump. Man kann von ihm halten, was man möchte. Aber in seinem Wahlkampf hat er ein Video gemacht mit Bryson DeChambeau. Ich habe mir das angeguckt und ich habe mich darin verloren, weil Donald Trump wie so ein kleiner Junge war, der mit seinem großen Idol Bryson DeChambeau ist ja natürlich von seiner politischen Einstellung auch eher pro-Trump. Das jetzt mal alles weg, ne? Also bitte Politik mal außen vor. Dieses Video hat Spaß gemacht, weil die beiden, wie wir, wenn wir beide jetzt Golf spielen sind und unsere Themen haben, genauso waren die beiden. Und es ist Donald Trump, ja? So. Nur als Beispiel. Stellen wir uns mal vor, Friedrich Merz würde in so einem Video auftauchen. Der würde wochenlang zerrissen werden. In der Heute-Show. Ich weiß, dass er Golf spielt. Lustigerweise hat er mal vor mir gespielt in Bad Wiessee. Und daraufhin habe ich ihn dann, da gab es den Kanal auch schon, ich habe ihm geschrieben und ihn gefragt. Hey, da war er noch nicht Bundeskanzler. Ich habe ihn gefragt, hätten Sie nicht Lust? So, das ist mein Format. Ich mache ein Interview auf dem Golfplatz. Können Sie sich vorstellen, mit mir da Golf zu spielen? Und ich habe auch überlegt, so was würde ich jetzt als sein PR-Beraterteam antworten? Ich hätte natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, weil du machst dich nur angreifbar. So war es dann auch. Sie haben mir eine Absage geschickt. Ich muss aber dazu sagen, auch Lanze brechen hier für Friedrich Merz und sein Team, diese Absage. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine nett formulierte, freundlich und reflektierte Absage bekommen, wie damals von Team Friedrich Merz. Und jetzt habe ich schon wieder an deiner Frage vorbeigesprochen.
Naja, hast du nicht, aber die ich glaube, es liegt eine große Kraft da drin, dass man nochmal einfach die anderen Sportarten auch hier in Deutschland dahingehend mitnimmt und sich selber öffnet, um zu zeigen, ey Leute, das ist halt genauso, wie du es vorhin auch gesagt hast, weil jeder von uns, der drin ist, weiß es. Also es ist eine sensationelle Sportart, es bringt unglaublich viel Spaß und es ist eben mitnichten so, dass es so ist, wie gewisse Bilder noch da sind. Von daher glaube ich da halt fest dran und finde immer, dass Amerika da auch einfach ein sehr, sehr gutes Vorbild ist, weil da spielen sie ja wirklich, da spielen sie alle und nehmen auch die Kameras mit und so weiter und so fort.
Ich würde auch gar nicht so weit reisen. Es reicht, wenn du nach England gehst. In England haben, ich glaube, sind es 8 oder 9 Miro? Ich weiß, du hast, glaube ich, bessere Zahlen vielleicht im Kopf, aber ich glaube, es sind 8 oder 9 golfende Menschen und da spielt jeder, auch eben Fußballer, Athletinnen, wobei ich aber fast sagen muss, dass es hier in Deutschland schon auch gut ist. Also du hast zum Beispiel im Golfclub Wörthsee, das hier in München, bei München, die sind Partner mit dem Deutschen Skiverband. Sie machen dann einmal im Jahr, machen die so ein Turnier, wo die ganzen Wintersportlerinnen kommen, ne? Um Sven Hannawald, Skifahrer, Thomas Dresen, die Tobis, Wendel Alt. Also da gibt's schon eine ganze Menge. Wenn jetzt am Mittwoch ist ja Pro-Am von bei der Bio, da siehst du schon viele, auch ehemalige Fußballer, weiß nicht, Hasan Salihamidzic, Jonas Hofmann, auch noch aktiver Fußballer, Tim Borowski aus dem Norden, die kommen dann da alle hin und spielen und genießen das. Philipp Kohlschreiber, ehemaliger Tennisspieler. Es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Sportler, auch aktive, Jetzt, ich weiß es auch aus der aktuell aktiven Bayern-Mannschaft, da gibt es mittlerweile wirklich, 50% will ich nicht sagen, aber so 20-30% sind richtig infiziert. Und die triffst du hier auf den Golfplätzen um München rum. Und es ist für die natürlich ein toller Ausgleich. Ich meine, du hast ja auch, glaube ich, mit Oliver Bierhoff vor kurzem mal was gemacht. Der ist ja, glaube ich, auch ziemlich golfverrückt. Oliver Kahn, man weiß es ja. Ja, das ist genauso, wie es uns packt, ne? Und ich glaube ja, deswegen gibt es auch sehr viele intellektuelle Menschen, die sich dem Golfsport widmen und dem verfallen und daran auch so verzweifeln. Und Profisportler packe ich da jetzt mal ins selbe Becken. Eigentlich sind sie es in ihrem Leben gewohnt, dass sie sich durch knallharte Arbeit, Disziplin und Fleiß etwas draufpacken können und es dann können, ne? Beherrschen, whatever. Im Golf ist es halt nicht so. Du kannst noch so viel Zeit investieren, und da spreche ich ja auch, ist ja bei mir, weiß ich, das denken sicher auch die ganzen Leute, die mir folgen. Hey, jetzt trainiert er so lang schon und er macht so viel und er trainiert, er kriegt es trotzdem nicht hin. Und das ist ja das Faszinierende und ja, warum es einfach so viele Menschen gibt, die dieser Sport so faszinieren. Hm. Oder wie ist es bei dir?
Also ich komme aus dem Tennis, ich spiele immer noch ganz okay Tennis und von daher haue ich immer nicht vorbei. So, somit geht's schon mal los. Aber es ist genauso, wie du sagst. Also jetzt auch gerade seit August, ich bin jetzt seit letzten August dabei, hat's mich natürlich noch mal irgendwie gepackt und ich muss viel öfter spielen. Aber es ist genauso, wie du sagst. Also mich macht es halt wahnsinnig, wenn ich das Ding nicht wenigstens geradeaus wegkriege. Also wenn ich die wegtoppe und dann hobbeln sie irgendwie weg oder so, dann macht es mich wahnsinnig, weil ich durch eine andere Sportart gewohnt bin, dass es geht. Dann denke ich, okay, es muss ja beim Golf auch gehen. Und es ist natürlich nicht so erst recht nicht, wenn man sich nur ein paar Mal im Jahr hinstellt und ein paar Schläge macht. So, und das ist dann schon, glaube ich, für alle die so ein bisschen, ja, einen Ehrgeiz haben und sagen, wenn sie was machen, dann wollen sie es auch okay oder gut, bis sehr gut, so wie du gesagt hast, machen. Ja, das ist ja irgendwie ein zusätzlicher Reiz. Und da ist man ja total in diesem Sportlichen drin und 0,0 in irgendwelchen abgehobenen oder, weißt du, Country Club oder Elite, was man immer mal mitkriegt oder so. Alles fair enough, das gibt es und es wird das auch immer geben. Aber ich glaube, unser Eins redet da über ganz andere Sachen, hat ganz andere Sachen im Kopf, wenn es um Golf geht. So, und das einfach zu transportieren, darum geht es, glaube ich.
Und jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Diese Country Clubs und Clubs, die wird es auch immer geben und die soll es auch geben. Ich finde, es sollte, genauso wie es ein Luxusauto geben soll, ja, es gibt einfach Leute, die haben das Geld, die wollen sich das kaufen. Warum soll es das dann nicht geben? Und das Gleiche mit solchen Clubs, natürlich soll es auch den Elite-Golfclub geben, da sollen dann die reingehen, die das brauchen, ne, die das wollen. Aber das ist ja ganz cool, was ich ja auch um München herum sehe, also vielleicht noch zu wenig, aber es kommt. Es gibt immer mal wieder so Clubs/Plätze, Pay and Play, ne, die einfach ganz klar so das Konzept haben, hey, wir gehen auf die, bös gesagt, breite Masse, wir wollen, dass die Leute da Golf spielen, du kannst einfach zur Range fahren, du wirfst da 2 Euro in den Automaten, kriegst ein paar Bälle, kannst draufhauen, dann gibt's noch einen Platz, den kannst du auch noch spielen für nicht so viel Geld, ne. Wenn es da beides gibt, wenn sich beides so in einem gesunden Verhältnis entwickelt, dann ist es doch top.
So, und dann bist du noch so verrückt zu all dem, was wir schon besprochen haben und hast dir überlegt, du spielst mal 100 Löcher, wie vor kurzem in St. Leon Roth. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Und wenn noch nicht, musst du jetzt noch mal kurz erzählen, was hatte es damit auf sich? Wie kam es dazu, dass du sowas gemacht hast?
Also erstmal fand ich es total toll, wie es dazu kam. Der Club hat sich wirklich bei mir gemeldet und damit viele Grüße an Fritz Leier und Mo Lampert. Die haben von sich aus gesagt, hey, wir machen das dieses Jahr zum zweiten Mal. Und sie haben mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und ich hatte das vor 1-2 Jahren schon mal gehört, dass es sowas gibt. Also diese 100 Löcher am längsten Tag des Jahres, weil du brauchst ja wirklich auch Tageslicht, sonst schaffst du es nicht. Ja. Und ich fand die Anfrage total toll und habe dann mit den Jungs telefoniert und dann auch sofort gesagt, ja komm, ich mach da mit. Wir haben auch dann über die Community das ausgespielt und Startplätze verlost. Es haben sich am Anfang auch echt okay, glaube ich, viele Leute angemeldet, aber es haben viele abgesagt. Also es war denen doch dann zu heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war sehr heiß am Ende des Tages. Es hatte echt 32 bis 35 Grad im Peak. Es war brutal. Also es war auch, glaube ich, so das Härteste. Ich bin jetzt kein Marathonläufer. Ich bin noch nie irgendwie einen Triathlon gelaufen. Ich habe so extreme Sachen einfach noch nie in meinem Leben gemacht. Von dem her muss ich wirklich sagen, dass das das Extremste war, das ich bisher gemacht habe. Es war wirklich, ich habe von 5.30 Uhr bis 22 Uhr durchgehend Golf gespielt und keine Pause gemacht. Die Zeit ließ es nicht zu. Also ich habe keine Pause. Ich habe keine Pause gemacht. Und dann wollte ich am Anfang ja auch alles filmen, noch selber filmen. Da habe ich dann aber nach 36 Loch gesagt, nee, geht nicht mehr. Und
ja, wie auch, kommst du ja gar nicht. Kommst du ja gar nicht mehr hin, oder? Mit der Zeit.
Ja, das war das Problem. Also ich habe auf den ersten zwei Runden zu viel Zeit verloren. Musst es eigentlich in 3 Stunden, musst du 18 Loch spielen, sonst schaffst du es nicht.
Ja.
Dann haben wir nach den 36 Loch gemeinsam entschieden, nee, jetzt wird nicht mehr gefilmt, weil sonst schaffst du das nicht. Und dann habe ich mit dem iPhone so ein bisschen weiter gefilmt. Aber da gibt es natürlich dann auch bald einen Film auf dem YouTube-Kanal, der ist gerade noch in der Mache. Muss natürlich dementsprechend erst verarbeitet und geschnitten werden. Aber ja, es war eine tolle Herausforderung. Ich habe danach gesagt, das mache ich nie wieder. Aber jetzt bin ich natürlich angefixt. Okay. Und hab ja auch diese Bruttowertung mit 70 Schlägen über Paar, was ja auch viel zu viel ist, eigentlich gewonnen. Und jetzt habe ich den Wanderpokal, den muss ich nächstes Jahr zurückbringen. Und da werde ich dann auch wieder mitspielen, ganz sicher. Und hab da Bock zu. Und am Ende des Tages war es vor allem, glaube ich, auch so ein bisschen Kopf. Ich habe dann nach der dritten oder vierten 18-Loch-Runde habe ich mich nur noch nass gemacht, ne? Hatte so ein nasses Handtuch im Hals, weil es einfach zu warm war. Und natürlich wurden die Beine irgendwann müde. Aber mein Kopf, dem habe ich gesagt, komm, du ziehst es jetzt durch, ich will das schaffen und hab's dann auch geschafft. Und auch eigentlich mit immer mal wieder gutem Golf zwischendrin. Also ich habe viele Doppelbogies gespielt, aber das war so, jetzt im Nachhinein kann ich es ja einordnen, waren einfach viele so Leichtsinnsfehler, weil du einfach dann irgendwann liest du die Puttlinie nicht mehr, sondern gehst hin und puttest. Du kannst, hast die Zeit nicht mehr oder gehst hin und schlägst. Und sowas ist halt dann viel passiert und dann passiert halt mal Quatsch. Wäre das was für dich, Konstantin? Machen wir das nächstes Jahr zusammen?
Ja, guck mal, ist doch eine schöne Einladung und Herausforderung. Warum nicht? Ich bin dabei. Ich hab gelesen, 66 Kilometer, 16 Liter Wasser, 16 plus Stunden, ne? Das waren die Zahlen des Tages sozusagen.
Ja, das waren die Zahlen des Tages. Ich habe das alles ausgewertet in meiner Garmin-Uhr. Hatte da natürlich ein bisschen Support. Akku natürlich, du musst ja rechnen. Der Akku hält natürlich auch nicht die ganze Zeit. Sprich, ich musste immer mal wieder laden zwischendrin. Aber die Uhr hat komplett mitgetrackt. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, also ich hatte mich ein bisschen vorbereitet. Also ich habe mit Juliane Kupfer, eine Ernährungswissenschaftlerin, die im Golfbereich auch ganz viel macht, die hatte mich vorbereitet. Wir haben mir noch eine Infusion gegeben. Ich wusste ganz genau, wann ich zu welchem Loch was an Elektrolyten, an Ballaststoffen und so weiter zu mir nehmen sollte und muss und wie viel Flüssigkeit. 16 Liter, das fand ich krass. Also muss man sich überlegen, 16 Liter zu trinken. Ja. Aber ich habe auch 3 Kilo verloren. Also ich war wirklich, meine Frau hat am nächsten Morgen zu mir gesagt, dass ich richtig eingefallene Wangen hätte.
Ja, guck mal, hat sich doch vielleicht allein deswegen schon gelohnt.
Ja, vielleicht.
Das wäre für mich gut. Ich bin auf jeden Fall dabei nächstes Jahr.
Genau. Wer will schnell abnehmen?
Ja.
Nee. Tolle Challenge. Macht viel, viel Spaß. Und ich finde es toll, dass die Golfclubs und in dem Fall St. Leon Roth das gemacht hat, weil die haben den Platz, also einen von den zweien gesperrt wirklich den ganzen Tag, haben das toll organisiert und hat viel, viel Spaß gemacht. Nee, also gerne wieder.
Ja. Gut. So, und dann lass uns hinten raus nochmal, du hast es eben angedeutet, es interessiert mich natürlich, Thema Verband. Das hörte sich so an, als wenn du da ein bisschen was im Kopf hast, vielleicht auch auf der Seele. Lass uns da mal dran teilhaben, was du glaubst, welche Rolle wir vielleicht da als Verband auch nochmal stärker einnehmen müssen.
Also ich finde es ja eh schon cool, seitdem du jetzt da bist. Ich meine, du kommst ja aus dem Fußball, ne? Was mich auch noch interessiert hätte, weil du mir die Frage gestellt hattest, was hast du denn damals, sorry, dass ich das jetzt nochmal aufmache, aber
ja, gut.
Als du noch im Verein warst, wie präsent war Golf da?
Ja, für mich war es immer irgendwie präsent, aus dem Grund, so wie ich gesagt habe, das ist immer so, wenn man, ich habe ja auch mal Eishockey gemacht in der Corona-Zeit von 2020 bis 2023 und in der Tat zweimal Fußball-Bundesliga beim HSV und Hoffenheim. Und man immer dann irgendwie auch mit den anderen Sportarten, nicht mit allen, aber mit anderen Sportarten im Austausch ist. Mein Tennisclub hat auch eine Hockeysparte beim UHC in Hamburg. Das heißt, da sind irgendwie ganz viele Jungs, angefangen von Mo Fürste, Olympiasieger, die sensationell gut Hockey spielen, die dann aber nochmal einen größeren Vorteil haben wegen Ballboden im Kontext Golf. Die spielen alle sensationell. So. Und von daher gab es da immer irgendwie Berührungspunkte. Und deswegen war das bei mir auch nie so, dass mir irgendjemand erklären musste, hier, Konstantin, pass mal auf, das ist nicht so, wie viele denken, sondern ich hatte dann immer irgendwie schon einen anderen Zugang. Und ich glaube ja schon, dass, und deswegen hat mich das auch vom Jobtechnischen so gereizt, ich glaube halt, dass es einfach unglaublich viel Potenzial gibt, auch als Dachverband, als Sportverband, olympisch organisiert, wo wir einfach maßgeblich dazu beitragen müssen, dass diese Sportart weiter wächst und dass sie im richtigen Licht gesehen wird. So, und das versuchen wir jetzt natürlich auch durch das ein oder andere. Mal geht es ein bisschen schneller, mal dauert es ein bisschen länger, das ist normal, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da irgendwie auf den Weg macht und das dann vor allem auch nicht alleine tut, sondern versucht natürlich irgendwie mit dem gesamten Ökosystem, mit unseren Mitgliedern, mit den Clubs, da irgendwie voranzugehen und zu marschieren und zu sagen, komm, lass uns das irgendwie so hinbekommen, dass es einfach noch erfolgreicher wird.
Ja, also ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Also von dem her Chapeau, was deine Rolle betrifft, und du wirst da wahrscheinlich ja auch viel kämpfen müssen, weil, also ich stelle mir den Verband so vor wie einen großen Konzern. Bis da irgendwie was vorangeht, dauert wahrscheinlich ein bisschen. Jetzt machst du es ja eh schon, also mit du hast ja, glaube ich, auch einen Videopodcast gestartet bei euch auf dem YouTube-Kanal oder eben auch schon mit dem Podcast. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung und finde ich auch ein Zeichen dafür, dass ja auch der DGV erkennt, dass der Bereich wichtig ist. Weil am Ende des Tages, verfolge ich auch mittlerweile wirtschaftliche Interessen, aber eben auch das Interesse, dass mehr Leute zum Beispiel anfangen. Und da gibt es dann natürlich eine absolute Überschneidung mit dem Verband, der ja auch das Interesse hat, jedes Jahr natürlich steigende Mitgliederzahlen am Ende des Tages zu haben. Wir haben in Deutschland natürlich das so ein bisschen das Problem, dass wir haben keinen Boris Becker, wir haben keine Steffi Graf im Golfbereich. Noch nicht. Vielleicht kommt es mal irgendwann wieder. Wir haben den sensationellen Bernhard Langer. Ich habe übrigens mit Mo Lampert habe ich neulich gespielt und wir haben diskutiert, so was ist unsere persönliche Top 3 Profisportler in Deutschland? Also sportartübergreifend. Und lustigerweise hat Mo gesagt, für uns beide war Bernhard Langer da mit drin. Du kannst ja mal deine Top 3 gleich sagen. Weil Mo Lampert hatte Mo Fürster auch gesagt. Was ich ganz spannend fand.
Spannend, ja.
Aber absolut, also Mo ist da, was ist deine?
Gute Frage.
Fällt dir spontan ein?
Ja, als Tennisspieler von klein auf ist, also Boris Becker steht unangefochten an der 1. Für den bin ich nachts aufgestanden mit meinem Papa zusammen und dann haben wir uns das irgendwie angeguckt. Boah, und dann wird es schon mal schwierig. Michael Schumacher, finde ich schon. Guck mal, ich bin 80er Baujahr. Also das Ganze, dieses Formel-1-Thematik damals war irgendwie, auch dafür bin ich mal aufgestanden. Nicht so sehr für Boris, aber das hat man da ja auch gemacht. Puh, ja, und dann wird es schwierig. Und man tut sicherlich auch anderen Sportarten Unrecht, die man nicht damit reinnimmt. Aber Bernhard Langer gehört sicherlich dazu. Also ich habe es war letztes Jahr, kurz nachdem ich angefangen habe, mir diese Doku angeguckt, wo wir netterweise eingeladen waren in Köln ins Kino zur Premiere. Das ist schon, muss man schon sagen, das ist schon ein absoluter Ausnahmeathlet und auch ein super Typ, wie ich finde. Und man merkt ja auch, wie der noch bis ins hohe Alter, was der für eine Hingabe hat für diese Sportart und wie gut der immer noch spielt, aber auch spielen will, dass er seine Kiddies im Tischtennis nicht gewinnen lässt, gehört dann vielleicht auch dazu. Er ist halt einfach verbissen und will gewinnen. Aber das vielleicht auch nochmal für die, die zuhören, die es noch nicht gesehen haben. Die Doku über Bernhard Langer ist sicherlich gut investierte Zeit.
Ja. Ich werfe mal noch Dirk Nowitzki mit rein und dann finde ich es total interessant. Jetzt haben wir da 4, 5 Sportler genannt. Rinnen können wir auch noch. Wir haben Franzi Almsig, Steffi Graf. Aber da sind keine Fußballer mit dabei. Ne? Und jetzt sprechen wir so in Deutschland immer so, klar, wir sind die Fußballnation. Ich weiß gar nicht, was der DFB an Mitgliedern hat und wie viel, alle wollen Fußball spielen. Klar, Fußball hat auch die größte Präsenz in den Medien. Wenn wir das schaffen, ich meine, das ist natürlich auch mal ein bisschen Verbandsarbeit, aber da stecke ich nicht so viel drin, was Jugend, Nachwuchs und so weiter anbelangt. Ich meine, der Golfclub St. Leon Roth macht da natürlich einen Wahnsinnsjob. Ich war total fasziniert von dieser Anlage da. Ich meine, als du in Hoffenheim warst du da wahrscheinlich auch ein bisschen.
Guck mal, das gespielt habe ich nie. Das war natürlich ein Riesenfehler, aber ich war ein paar Mal da. Von daher kenne ich die Anlage so ein bisschen und auch, dass die ganze Infrastruktur mit Trainingsmöglichkeiten und die Halle und so, die da ist, das ist natürlich schon einfach sensationell. Das kann man nie anders
Wahnsinn.
Sagen.
Wahnsinn. Also unfassbar. Also auch mit Mo hat ja ein paar Zahlen auch gesagt und so. Das ist ganz, ganz toll. Aber klar, das funktioniert über einen großzügigen Mäzen, ja, der sagt, gibt da viel Geld. Da haben natürlich andere Clubs haben nicht das Glück, da so gesegnet zu sein mit Geld. Aber genau, wir haben leider diese Profisportler, um da den Faden wieder aufzunehmen, haben wir nicht im Golfbereich. Die Yannick Sinners, die gerade auch in Italien, ein Freund von mir ist in Mailand, alle spielen sie Tennis. Ja?
Tennis, also
Paddle ist,
ja.
Tennis, ja, Paddle ist egal. Also die ganzen Paddle-Plätze verweisen, weil das war ja vor ein paar Jahren da Trend, aber die Italiener machen da ja gerade viel richtig im Tennis. Und wenn wir sowas mal im Golf wieder hätten, würde dem Sport natürlich gut tun. Bis wir es nicht haben, sind natürlich solche Sachen wie YouTube, Social Media, in welche Richtung auch immer, solche Formate, Ligen, was jetzt in den USA auch passiert, dass die wirklich eine YouTube-Liga gründen. Und ich werde es 100 Pro wird diese YouTube-Liga mehr Reichweite erzielen als die PGA Tour aktuell. Jetzt in den USA wahrscheinlich erstmal, ne? Also ist ja jetzt schon so, Bryson DeChambeau, wenn der über Weihnachten irgendwie versucht, über sein Haus ein Hole-in-One zu spielen, hat mehr Aufrufe als irgendwie ein drittklassiges PGA-Turnier, ne? Irgendwie so. Wenn wir da in Deutschland irgendwie alle noch mehr irgendwie zusammenarbeiten würden, ne? Und so gar nicht so dieses, es ist ja auch in Golf Deutschland nach wie vor so, es gibt viele persönliche Befindlichkeiten, ne? Was Präsidiums anbelangt, Verbände anbelangt und so weiter. Aber wenn da alle ein bisschen offener wären, ein bisschen mehr miteinander und aufeinander zugehen würden, dann glaube ich, könnte man da schon eine Menge gemeinsam irgendwie erreichen. Auch in Richtung, hey, wir generieren einfach mal ein paar tausend neue Mitglieder und Mitgliederinnen und zeigen den Leuten. Ich mache jetzt hier zum Beispiel bei uns im Garten, habe ich so ein Golfnetz aufgestellt. Ich habe jetzt angefangen, im Haus zu missionieren. Wir haben ganz viele Kinder im Haus. Die kommen jetzt alle runter, wenn ich das Netz da aufstelle und alle wollen sie Golf schlagen und sind total fasziniert, total begeistert. Also weißt du, du musst die Leute ja einfach, du musst ihnen nur diesen Schläger in die Hand drücken und los geht's. Und ja.
Zwei Fragen noch. Glaubst du, dass dieser Trend, wie du sagst, mit YouTube und so, glaubst du, dass sowas dann auch, ich weiß, das ist ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal hergeleitet, wieso es so ist, das ist einfach von der Kultur anders in Amerika, aber glaubst du, dass das hier auch in Europa, in Deutschland kommt? Dass sich so eigene Formate also nochmal stärker, genau, es ist das nächste Thema, es ist ja schon viel da, ne? Also ich meine, man darf das auch immer nicht vergessen, da muss ich mich auch selber einfach zwingen, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wir müssen die Themen, die wir haben, wenn wir irgendwie eine Indoor-Liga haben, die wir nämlich haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat jetzt in den Wintermonaten. Wir müssen einfach zusehen, dass wir das stärker kommunizieren und sichtbarer machen. Und auch das Thema Jugendnachwuchs, wenn ich alleine an unser Projekt Abschlag Schule denke, wo wir jedes Jahr einen sehr, sehr beachtlichen Betrag investieren mit und gemeinsam über die VCG, wo wir diese Sportart den Kiddies in der Schule näher bringen, dann ist das, glaube ich, genau der richtige Weg. Und zugleich merke ich, dass es noch nicht genügend Leute wissen. Also ich glaube, wir müssen da einfach 2, 3 Kniffe anwenden. Und das funktioniert nun mal über Leute, die man kennt und vielleicht auch aus anderen Sportarten. Also ich glaube, da liegen so ein paar Sachen, wo wir auch gerade dran sind, zu überlegen, kann man da vielleicht mal irgendwie das ein oder andere Gesicht sowohl weiblich als auch männlich integrieren. Weißt du, dass man das einfach darüber noch mal stärker sichtbar kriegt, denn die Substanz ist wirklich da. Also daran liegt es nicht. Und eigentlich kann man die Themen so durchgehen. Also bei den grünen Nachhaltigkeitsthemen, Umwelt, Bewegung, Gesundheit ist es identisch. Also es ist eher so, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber gut, so ist es halt.
Total. Also jetzt hast du ja auch nochmal 2 ganz, ganz wichtige und tolle Themen reingeworfen hier mit Gesundheit. Ist ja klar, wenn man nicht gerade 100 Loch bei 35 Grad spielt, ist dieser Sport gesund, beziehungsweise das, was man da macht. Aber auch Natur. Jetzt nur Beispiel St. Leon Roth, ne? Was da alles rumläuft übers Fairway, ne? Dann hast du kleine Krebschen, die irgendwie so übers am Grün entlang krabbeln. Dann hast du Störche, dann hast du Kraniche, also was Vögel, Käfer, Biotope anbelangt, das ist ja Wahnsinn. Wenn du Leute draußen auf der Straße triffst, die sagen, ja, Golfplätze sind scheiße, weil die machen die Umwelt kaputt. Nein, ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt auch bei Danny beispielsweise im Süden von München in Valais, wie viele Biotope er geschaffen hat. Art, neue Lebensräume für Kleintiere. Das ist faszinierend. Und all das muss halt einfach raus aus den Köpfen. Und da ist natürlich so ein Verband wie der DGV, glaube ich, schon stark theoretisch und könnte da, glaube ich, eine ganze Menge voranbringen. Aber wir sind da, glaube ich, man sagt es ja so seit Jahren, der Golfsport kommt jetzt. Jetzt geht's los. Corona war natürlich irgendwie so ein Ding, wo alle dann angefangen haben. Dann ging es, glaube ich, wieder so ein bisschen zurück. Aber ich würde schon sagen, so von meinem Bewusstsein, klar, jetzt ist meine Social-Media-Bubble ist natürlich voll mit Golf-Content, aber erlebe ich gerade irgendwie wieder eine coole Aufbruchsstimmungszeit? Oder wie siehst du das? Also ich finde, da passiert gerade ein bisschen was. Also schau mal, allein auch, wenn du sowas wie jetzt in Wannsee, so ein Summit, und da kommt dann Lukas hin von der Gameplan, ja, von Athletia. Oder ihr kriegt da TikTok hin, ihr kriegt da, was weiß ich, wen noch hin, ne? Das ist toll, weil auch die erkennen das natürlich, welches Potenzial da auch im deutschsprachigen Bereich schlummert.
Ja, das ist so, das ist ein gutes Beispiel. Und man kriegt auch die Politik dahin. Stefan Meyer von der CSU war auch da. Man kriegt jetzt vielleicht nicht direkt immer alle die man haben will. Aber das ist halt immer so. Friedrich Merz, das wäre klar. Du hast es angesprochen. Also Bucketlist.
Lieber Herr Merz.
Ist klar.
Lieber Herr Merz, kommen Sie zum nächsten. Genau, mit Konstantin und mir, okay?
Kommen Sie zum nächsten Summit und dann spielen wir noch eine Runde Golf. Nein, aber der Punkt ist, man muss es eben halt, man muss es machen und das versuchen wir auch oder machen wir und dann wird es, glaube ich, auch einfach besser sein und noch besser sein und funktionieren. Sebastian, Abschlussfrage, apropos Bucketlist. Wen willst du denn unbedingt mal bei Gut Golf vor der Kamera haben und sagen, Gut Golf?
Oh, da gibt's eine Menge. Da gibt's wirklich eine Menge. Ich durfte mit Sepp Maier, das war ja schon ein absolutes Highlight. Also Sepp Maier war schon eine absolute Legende. Der hat sich Zeit genommen und wir haben einen tollen Tag auf dem Golfplatz gehabt. Mit dem durfte ich spielen. Ich habe jetzt echt auch schon einige Fußballer da gehabt. Sven Hannawald war natürlich auch Wahnsinn, mit Sven sowas mal zu machen. Mit den Tobis, irgendwie deutschen erfolgreichsten Olympia-Wintersportler oder mit erfolgreichsten. Wahnsinn. Also es gibt eine lange Bucketlist, um meine Top 3 mal zu nennen. Also ganz oben ist Thomas Müller. Wenn er dann mal irgendwann zurück ist aus Vancouver, würde ich gerne mal machen, mit Thomas so eine Runde spielen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur spielerisch, weil er auch ein sehr guter Golfspieler natürlich ist, sondern eben auch thematisch könnte das extrem unterhaltsam und lustig werden, weil es sich natürlich auch um keinen Spruch verlegen. Thomas Müller fände ich großartig. Raus aus Deutschland, Roger Federer wäre ein Traum. Weil ich bin auch Tennis, ne? Also ich mit Roger einmal irgendwie Golf zu spielen, da würde ich schon eine Menge für geben.
Wenn ich mich richtig erinnere, Schwung ähnlich elegant wie sein Tennisspiel, wenn man das so schon mal sagen kann. Also ja, nicht so verkehrt.
Ja, absolut. Boah, und dann, also es gibt, ich habe immer noch zahlreiche andere. Ich hätte furchtbar gerne mit Uli Hoeneß das gleiche gemacht wie mit Sepp Maier. Ich weiß nur nicht, ob Uli Hoeneß noch viel Golf spielt aktuell. Oliver Kahn fände ich toll. Oliver Bierhoff fände ich toll. Den hattest du ja schon.
Ja, Querkontakt kommt.
Und Bernhard Langer. So, mit Bernhard Langer das zu machen, wäre natürlich auch Wahnsinn.
Super, guck mal, wir enden mit Bernhard Langer. Danach kann nichts mehr kommen.
Ist immer gut, das stimmt.
Sehr gut. Sebastian, vielen, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit. Das hat viel Spaß gebracht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Wir haben ein paar Themen besprochen. Wir sehen uns in München, glaube ich, und bleiben sowieso im Kontakt. Mach's gut, bleib gesund.
Du auch, lieber Konstantin. Danke dir.
Danke dir.
Lange Rede, kurzes Spiel ist der offizielle DGV-Podcast. Produziert von Maniac Studios.